Ostertag, Ostersonntag, Entschuldigung, schon ein Tag zu weit. Ostersonntag, nämlich der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Weil ja, unser Herr Jesus Christus ist auferstanden. Das ist die Wahrheit, die wir heute feiern. Ja, die Wahrheit, dass unser Gott nicht im Grab geblieben ist, dass der Tod nicht ihn besiegt hat, sondern dass er den Tod besiegt hat. Ja, er lebt. Alles in Jesus' Lebensgeschichte auf Erden lief auf diesen Punkt hinaus. Er kam auf diese Erde als Mensch geboren, ja, was wir an Weihnachten feiern, und er lebte 30 Jahre als einfacher Handwerker. Dann fing er an zu verkünden. Zu verkünden, was kommen würde. Eine neue Herrschaft. Er selbst wird König aller Herzen, die ihn aufnehmen. Er tat Wunder und sprach vollmächtige Worte. Er zeigte den Menschen, wer Gott ist, und forderte sie auf, ihm zu folgen. Er lebte ein sündloses Leben und starb schließlich schuldlos am Kreuz. Verurteilt für was er war, nämlich der von Gott gesandte König. Das ist, was über seinem Kreuz stand. Juden. Und er wurde verurteilt durch die Menschen, die ihn nicht als König anerkennen wollten. Aber da endet die Geschichte nicht. Nein, am dritten Tag stand er auf von dem Tod. Am dritten Tag fanden die Jünger das Grab leer. Jesus hat den Tod besiegt. Er lebt und fuhr zum Himmel auf. Und nun sitzt er zur Rechten Gottes und herrscht und wird eines Tages wiederkommen und wird diese Welt richten. Im Christentum, wie Thomas heute am Anfang schon auf dramatische Art und Weise uns klar gemacht hat, ist die Auferstehung der Dreh- und Angelpunkt. Ohne sie hätte das Ganze ein ziemlich düsteres Ende. Ohne sie würde das Christentum keinen Sinn machen. Aber Jesus ist auferstanden. Es ist, das Entscheidende ist passiert. Aber ich habe mich gefragt, verstehen wir, was für einen Unterschied die Auferstehung für mich, für dich persönlich macht? Warum sie so ein zentraler Punkt ist, dass wenn man sie leugnet, der ganze christliche Glaube auseinanderfällt? Ich bin mir ziemlich sicher, darüber könnte man jetzt einen Predigten halten, ne? Weil es da einfach viele Aspekte gibt. Aber ich will mich heute Morgen auf 4 Punkte beschränken. Auch wenn sie natürlich nicht ganze Dimension der Auferstehung umfassen, so sind es die Punkte, die mir wichtig geworden sind in dieser Vorbereitung. Erstens bedeutet die Auferstehung für dich und mich neues Leben. Jesus lebt und weil Jesus lebt, können auch wir leben. In Johannes 11, Vers 25 spricht Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was heißt das? Dass wir hier auf Erden ewig bleiben oder irgendwann aus dem Grab gekrochen kommen? Offensichtlich nicht. Es geht um geistliches Leben. Es geht um innerliche Freiheit, es geht um komplette Erneuerung und es geht um das, was passiert, wenn unser Körper nicht mehr ist. Nämlich einmal eine Ewigkeit, die auf uns wartet in der himmlischen Gemeinschaft mit unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Weil Jesus neues Leben empfangen hat, können auch wir neues Leben empfangen. Zweitens bedeutet die Auferstehung Vergebung und somit ein kompletter Neuanfang in dieser Welt und in diesem Leben. Als Jesus am Kreuz starb, trug er die Schuld dieser Welt auf seinen Schultern. Gott ist ein gerechter Gott. Wenn Menschen Dinge falsch machen, kann er das nicht einfach unter den Teppich kehren. Und ganz ehrlich, uns geht's doch genauso. Wir wollen auch Sachen nicht einfach unter den Teppich gehen. Wenn was falsch ist, dann wollen wir es ansprechen. Dann wollen wir da Veränderung sehen. Gerechtigkeit. Und so ist auch Gott. Er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und so konnte er nicht die Schuld, die wir immer wieder auf uns laden, einfach unter den Teppich kehren. Nein, er wollte sie uns vergeben, aber er musste sie auch tragen. Und so hat er sie selber bezahlt, diese Schuld, die wir nicht bezahlen konnten. Wir können nicht alles wieder gut machen, was wir verbocken, aber Jesus trug diese Schuld für uns. Durch seinen Tod und in seiner Auferstehung spricht er uns diese Vergebung zu. Sein Blut wäscht uns rein. Sein Opfer schenkt uns Freiheit, ein Neuanfang, wo wir nicht mehr länger unsere Vergangenheit mit uns tragen. Micha 7, 18 bis 19 sagt: Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann? Er wird sich wieder über uns erbarmen, all unsere Schuld. Er wird sich wieder über uns erbarmen, all unsere Sünden zertreten und all unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Und in Jesaja 1 bis 18 lesen wir: Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie mit Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Weil Jesus lebt, dürfen wir Vergebung empfangen. Drittens schenkt uns die Auferstehung Hoffnung. In 1. Petrus 1, 3b steht: Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ja, eine lebendige Hoffnung, nicht eine tote Hoffnung. In Jesu Auferstehung haben wir Hoffnung, weil sie uns zeigt, dass nichts die Macht Gottes aufhalten kann. Wir haben einen lebendigen Gott, der nicht vom Tod besiegt ist, sondern der den Tod besiegt hat. In der Auferstehung haben wir Hoffnung, weil es uns zeigt, dass Gott keine Grenzen gesetzt sind. Also egal, was auf uns zukommt, wissen wir, Gott ist größer. Aber nicht nur das. Wir haben Hoffnung, weil die Auferstehung uns auch zusichert, dass Gott seine Zusagen hält. Er kann es und wird es tun. Jesus selbst hat nämlich seinen Jüngern immer wieder vorhergesagt, was passieren würde. Sie haben es meistens nicht geglaubt, also eigentlich immer nicht. Aber er hat es ihnen erklärt. Zum Beispiel in Markus 9, Vers 31 lesen wir, dass er zu seinen Jüngern sagte: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie wussten, was passieren würde. Haben sie es am Karfreitag gedacht? Geglaubt? Nein. Aber Jesus' Worte sind nicht leer geblieben. Er hat sein Wort gehalten in allem, was er tat. Und wenn er die für die Menschen unmöglichste Aussage behält und macht, wie viel mehr wird er dann all seine anderen Versprechen halten? Und die Bibel ist voller Versprechen. Also wir haben Hoffnung. Weil Jesus lebt, dürfen wir neue Hoffnung haben. Und viertens schenkt uns die Auferstehung Frieden mit Gott. Frieden in einer neuen, versöhnten Beziehung mit unserem Schöpfer. Johannes 1, 11 bis 13. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung, noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Nicht nur sind unsere Sünden, also alles, was wir falsch gemacht haben, vergeben und reingewaschen. Nein, wir dürfen auch eine neue Art von Leben haben. Ein Leben in Beziehung zu dem lebendigen Gott, eine versöhnte Beziehung. Eine Beziehung in Frieden mit Gott. Nicht länger muss Unruhe und Sinnsuche uns rumtreiben. Nicht länger müssen wir nur aus unserer eigenen Kraft leben, mit eigener Bemühung irgendwas Bleibendes schaffen, was doch nicht bleiben kann. Wir müssen nicht getrieben durch diese Welt gehen, getrieben davon, was zu erreichen, was wir doch nicht mitnehmen können. Nein, als Kinder Gottes dürfen wir in ihm und aus ihm heraus leben und dürfen bei ihm zu Hause sein, bei ihm Heimat finden, Familie. Epheser 2, 18 bis 19, durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wer glaubt, dass Jesus Christus für ihn auch gestorben und auferstanden ist, wer seinen Namen bekennt, der hat Frieden mit Gott. Der erlebt Rettung und Ruhe in der Gegenwart des Allerhöchsten. Eine neue Familie. Weil Jesus lebt, dürfen wir auch leben in inniger Gemeinschaft mit Gott. 4 Punkte. Neues Leben, Vergebung, Hoffnung, Frieden. Ich finde, das klingt alles ziemlich wunderbar und schön. Also wir haben absolut Grund zu feiern. Aber ich glaube, wenn ich jetzt in die Runde jetzt aufhören würde und in die Runde gehen würde und mal nachfragen und ihr ganz ehrlich mit mir beantwortet und nicht meine Gefühle schonen wollt, dann würdet ihr jetzt sagen, ja, das stimmt schon. Aber ehrlich gesagt habe ich das schon oft gehört oder öfters mal. Und irgendwie so ganz berührt es mein Herz doch nicht so ganz, oder? Bewegt es dein Herz noch, gerade eben? Nicht nur so auf einer gewissen intellektuellen Ebene, von so einer, ja, schon, ist richtig. Aber so wirklich tief im Inneren, verstehen wir, was die Auferstehung bedeutet, was für eine Veränderung sie in uns bringt? Ich habe euch etwas und jemanden mitgebracht. Vielleicht dem einen oder anderen bereits aufgefallen. Das passiert übrigens, wenn man in seinem Hauskreis seine Ideen für die Predigt durchspinnt und die dann einfach so sind und sagen, ja komm, lass uns das machen. Und plötzlich steht ein riesen Bilderrahmen auf der Bühne. Genau. Die Nicole hilft mir heute, das bin ich sehr dankbar für. Wenn Nicole, sie ist eine Künstlerin, und hier anfängt drauf zu malen, ja, wenn man hier drauf malt mit weißer Farbe, dann sieht man, ja, so ein bisschen was, aber jetzt nicht so krass viel. Man sieht, die Textur ist ein bisschen anders, der Weißton ist ein bisschen anders. Und es könnte jetzt ein richtig schönes Bild werden, weil Nicole, wenn mir zuversichtlich wird, es ein wunderschönes Bild. Aber egal, was sie malt, ich glaube, es würde nie wirklich zur Geltung kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn da jemand der hintersten Reihe, weißt du, da steht der Jonas, steht da so schön, der sagt sich, ja, doch, ich erkenne da schon was drauf, aber so richtig, was genau, werden wir dann schon sehen, wenn ich ein bisschen näher dran gehe. Und ich glaube, manchmal geht es uns so, auch mit der Auferstehung. Wir reden darüber und feiern das jedes Jahr zu Ostern neu. Wir wissen, es ist was Schönes und wir wissen vielleicht auch theoretisch, welche Bedeutung es hat, aber die volle Schönheit, die volle Herrlichkeit der Auferstehung, die nehmen wir nicht ganz so wahr oder die vergessen wir häufig. Und warum ist das so? Ich glaube, weil wir den Hintergrund missachten. Der Hintergrund spielt hier die entscheidende Rolle, also was das Setting von dem, was dieses Ereignis, vor dem das Ereignis passiert ist. Und damit das Bild von Nicole heute wirklich zur Geltung kommen kann, brauchen wir einen dunklen Hintergrund. Deswegen, ich muss sie nochmal anfangen lassen. Das ist das Dunkelste, was ich innerhalb der letzten 3 Tage auftreiben konnte. So dunkler der Hintergrund ist, desto deutlicher wird die weiße Farbe. Malt man hierauf, dann sieht man den Unterschied. Dann wird die Leuchtkraft, ja, wird das Strahlen, das Licht deutlich. Und so ist es auch mit Ostersonntag, beziehungsweise mit der Botschaft des Ostersonntags. Was meine ich damit? Seht ihr, ich könnte heute Morgen hier viel von der Freude und dem Licht und dem leeren Grab reden und es dabei belassen und es wäre schön. Wir würden alle positiv nach Hause gehen, wir würden uns freuen, weil, hey, wir hören doch alle gern was über Hoffnung und Rettung und Frieden, Tod ist besiegt, das ist toll, schöne Botschaft. Aber damit es ein leeres Grab geben kann, muss es erstmal eine Beerdigung geben. Ja, ein Tod. Hoffnung spielt nur eine Rolle, wenn es eine verzweifelte Situation gab. Eine Situation, in der etwas nicht gut ist und wo wir uns nach Veränderung sehen, aber nicht wissen, wie sie kommen soll. Frieden sehen wir uns da herbei, wo Unruhe und Zerrissenheit herrscht. Ja, Vergebung und neues Leben ist nur dann eine frohe Botschaft, wenn wir vor der Erkenntnis stehen, dass wir es verbockt haben und wir dieses Leben nicht mehr auf die Reihe bringen, nicht wieder gut machen können. Also wenn wir die Auferstehung wirklich verstehen wollen, dann müssen wir zuerst den Tod verstehen. Wenn wir die Auferstehung wirklich verstehen wollen, dann müssen wir zuerst den Tod verstehen. Und Tod ist etwas, womit wir uns ungern beschäftigen. Sind wir doch mal ehrlich. Eigentlich alles, was ich gerade aufgezählt habe, verzweifelte Situationen, Unruhe, Zerrissenheit, Versagen, Schuld, diese Dinge, die wollen wir lieber beiseite schieben und vielleicht mal so, ja, ignorieren. Damit wollen wir uns nicht beschäftigen, die wollen wir nicht erleben, weil die sind unangenehm. Und da wir in einer Gesellschaft leben, die uns beigebracht hat, dass sich gut fühlen gleich sich, dass es gut, also sich gut fühlen bedeutet, mir geht es gut, ist unsere erste Reaktion auf alles, was nicht so schön ist oder sich nicht gut anfühlt, lass uns es wieder loswerden, so schnell wie möglich, oder lass uns damit nicht beschäftigen, oder lass es uns einfach schönreden und den positiven Kernchen rausholen. Aber das Dunkel muss anerkannt werden, damit das Licht wirklich zum Vorschein kommen kann. Ja, damit das Licht Veränderung bringen kann. Und ja, natürlich gibt es Menschen, die sehr im Negativen hängen bleiben. Und ich denke, das ist auch ein Problem. Aber ich denke, dass bei vielen von uns das größere Problem ist, dass wir das Schlechte in uns, das Negative, das Versagen, den Zerbruch zu schnell beiseite schieben, ihn relativieren oder irgendwie ignorieren, schönreden. Und ich rede heute nicht von dem Leid und oder Schmerz, den andere oder bestimmte Umstände uns antun. Das ist ein Thema für sich, absolut. Bei dem dürfen wir übrigens auch lernen, es zu benennen und es nicht unter christlichem Vorwand schön zu reden, weil es gibt Dinge, es gibt Situationen, ja, es gibt Dinge, die andere Menschen uns antun, die sind nicht schön, die haben wehgetan und die sind falsch. Und das dürfen und müssen wir auch so benennen. Weil erst wenn wir es benannt haben, dann können wir auch wirklich sagen, und trotzdem vergebe ich dir. Und trotzdem gebe ich eine neue Chance. Ja, was du mir angetan hast, war Unrecht und tut weh. Und dafür gibt es keine Ausrede oder Relativierung, aber weil Christus mich liebt und mir vergibt und weil er mich berufen hat, auch dich zu lieben, ja, so will ich bewusst diesen Schmerz beiseite legen, bewusst für dich beten, mich dafür entscheiden, dich zu lieben und es dir nicht länger vorzuhalten. Das ist auch ein sehr wichtiger Prozess und auch vielleicht Thema einer anderen Predigt. Aber unsere heutige Leinwand ist das Dunkel, was wir alle in uns selber kennen. Und dem müssen wir uns auch stellen. Uns dem stellen, was zerbrochen ist, anerkennen, wo wir schuldig sind und immer wieder aneinander und an Gott schuldig werden. Wir müssen uns eingestehen, dass wir gar nicht fähig sind, unser Leben gut genug zu leben, gar nicht fähig, unsere Schuld wieder auszugleichen. Ja, dass wir dem gerechten Gericht Gottes unterworfen sind und dass wir ohne Jesus keine Hoffnung haben. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst dir, wie kann die so pauschal sowas über Menschen behaupten, über mich behaupten? Vielleicht denkst du das gerade. Typisch Kirche. Will mir sagen, dass ich ein schlechter Mensch bin? Das bin ich doch gar nicht. Ich lebe ein gescheites Leben, ich bin freundlich zu meinen Mitmenschen und meinen Nachbarn, ich kümmere mich um meine Familie, ich mache meine Arbeit. Ja, ab und zu mache ich was falsch, weil das macht ja jeder. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bin ich doch ein guter Mensch. Vielleicht sind das die Gedanken von dem einen oder anderen. Oder vielleicht sind das Gedanken, die man einfach schon mal hatte. Und vielleicht denkst du gerade, ja, dass ich ein guter Mensch bin. Also die Menschen, die mich kennen, von die hier sind. Und ich würde sagen, gemessen an dem, was typischerweise in unserer Gesellschaft als gut gilt, ja, lebe ich ein gutes Leben. Ich lebe eigentlich nicht im Streit mit irgendjemand. Ja, ich versuche grundsätzlich ehrlich und willkommen heißend zu sein. Ich führe Leute nicht bewusst hinters Licht und biete Menschen, die es brauchen, immer wieder gerne meine Hilfe an. Ich glaube, die meisten, die mich kennen, würden das mal bestätigen. So. Nach dem Maßstab unserer Gesellschaft lebe ich ein gutes Leben. Warum also brauche ich von Gott Vergebung, Hoffnung, neues Leben und Frieden? Was ist so dunkel in mir? Andere hat es vielleicht doch viel mehr nötig als ich, oder? Ich kenne meine Dunkelheit. Auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt offensichtlich ist für andere. Ich kenne die Gedanken, die aber andere urteilen. Ich kenne das Herz, das immer wieder mehr begehrt, obwohl es doch schon genug hat. Ich kenne die Seele, die ihren eigenen Vorteil sucht und Gottes Maßstäbe verachtet. Ich kenne meine Zunge, der es so leicht fällt, eine Wahrheit zu verdrehen und zum eigenen Vorteil zu nutzen. Ja, mein Körper, der Faulheit grundsätzlich über Arbeit wählt. Ich kenne meine Dunkelheit. Ich hatte vor ungefähr einem Jahr ein Gespräch auf einer Hochzeit mit jemandem in meinem Alter. Und nachdem er wusste, dass ich in der Kirche arbeite, fragte er mich, ob ich wirklich glaube, dass Menschen, die nicht an Jesus glauben, nicht in den Himmel kommen. Er wäre ja davon überzeugt, dass Leute, die ein gutes Leben führen, auch dahin dürften. Also habe ich ihn gefragt, was ist denn ein gutes Leben? Er meinte, naja, wenn man freundlich zu seinen Mitmenschen ist und halt anständig lebt und keinem anderen schadet. Klingt logisch, oder? Ja. Also habe ich weitergefragt. Und wann weiß ich denn, dass mein Leben gut genug bzw. nicht mehr gut genug ist, um in den Himmel zu kommen? Wo ist denn die Grenze? werden wir nicht mehr so genau beantworten. Und das verstehe ich auch. Denn das ist ja die Frage, woran messe ich es? Wo ist die Grenze? Was ist der Maßstab? Wann wiegt das Gute gegenüber dem Bösen auf? Wenn ich sonst ein ganz gutes Leben führe, gleicht es dann die anderen Zeiten aus? Solange ich besser bin als mein Nachbar? Wenn ich grundsätzlich freundlich bin, spielt es dann keine Rolle, dass ich meine Familie heute Morgen angeschnauzt habe? Wenn ich sonst oft mithelfe, dann gleicht es doch schon aus, dass ich gestern meine Hilfe verweigert habe, oder? Wenn ich meinen Ehepartner nicht fremdgehe und liebevolle behandle, dann sind die sexuellen Gedanken doch nicht so schlimm. Wenn ich hier und dort spende, muss ich es bei der Steuererklärung doch nicht so genau nehmen, oder? Ist doch für einen guten Zweck. Messen wir uns nur an dem, was allgemein in unserer Gesellschaft als gut gilt, dann ja, dann kommen wir alle wohl ganz gut durch. Aber irgendwie in unserem Inneren wissen wir, dass dann nicht das nicht der Standard sein kann. Sonst hätten wir kein schlechtes Gewissen. Sonst würden wir nicht immer wieder mit uns selbst ringen. Sonst bräuchten wir nicht all diese Zusprüche, die in unserer Zeit so modern sind. Ja, du bist genug, sei wer du bist, jeder macht Fehler, einfach wieder aufstehen. Ja, irgendwie müssen wir uns das auch ständig wieder sagen. Und es bleibt nicht wirklich hängen. Aber warum? Weil der Maßstab Gott selber ist. Die Bibel bezeugt uns gleich zu Beginn in 1. Mose 27, dass wir geschaffen wurden, mit unserem Schöpfer in Gemeinschaft zu leben, und wir wurden geschaffen als seine Ebenbilder. Vor ein paar Monaten haben wir auf einer Geburtstagsfeier eine Challenge gehabt, zugegeben mitten in der Nacht. Jeder hat den Namen eines anderen gezogen und wir hatten 20 Minuten Zeit, ein Bild des anderen Person zu malen. Der Erik hat mich gemalt. Und ich muss sagen, wir haben an dem Abend erfahren, Erik ist ein wahrer Künstler. Der hat das nämlich ziemlich drauf, in 20 Minuten sowas hinzubekommen. Und ich würde sagen, das ist ein schönes Bild geworden. Aber die Frage ist, sieht es nach mir aus? Das Bild an sich ist schön, aber bin das ich? Weil der Maßstab von jedem Porträt ist ja die Person, die es porträtieren soll. Die Person, die es darstellen soll. Und es könnte hier eine wunderschöne Person drauf gezeichnet sein, noch viel besser, was Erik wahrscheinlich hinbekommen würde, wenn er nicht nur 20 Minuten Zeit hätte und es nicht nur 1 Uhr morgens wäre. Aber wenn diese Person nicht diese Sommersprossen und die etwas fleckige Haut hier unten darstellt, ja, dann ist sie eigentlich, ja, hat sie ein bisschen ihren Sinn verfehlt. Ne? Dann ist sie nämlich nicht ich. Und so ist es auch unser Sinn, nicht einfach eine nette Person zu sein, sondern unser Sinn ist es, ja, Gott zu reflektieren, Ebenbilder Gottes zu sein. Und da müssen wir uns wohl dann auch alle eingestehen, das tun wir nicht. Diesem Maßstab entsprechen wir nicht. Statt diesem Sinn nachzukommen, gehen wir lieber unsere eigenen Wege. Probieren es auf unsere Art und Weise und das haut halt auch nicht hin. Wir leben nicht im Einklang mit unserer Bestimmung und das führt zu Unruhe, zu Problemen und Verletzungen. Und das griechische Wort für Sünde, Hamartia, ist Zielverfehlung. Wir verfehlen das Ziel für das, was wir geschaffen sind. Aber wir stolpern nicht einfach so aus Versehen irgendwie dran vorbei. Nein, wir machen das ziemlich häufig sehr bewusst. Wenn wir ehrlich sind, wir glauben, wir haben bessere Ziele für unser Leben. Unsere Logik sagt uns zum Beispiel, die Kosten für Selbstlosigkeit, die Jesus uns vorlebt, sind zu hoch. Oder wir denken, wenn wir geben und lieben, dann muss was zurückkommen. Wie Gott endlos zu vergeben, das macht gar keinen Sinn. Wir glauben, dass wenn unsere Gefühle uns was sagen, dann ist das richtig, egal was er dazu sagt. Unser Ziel ist es, Glück und Zufriedenheit und Wohl. Und wir glauben, dass wir besser wissen, wie das funktioniert und wie wir da hinkommen. Und wir werden dazu ermutigt in unserer Gesellschaft. Mach dein Ding, verfolge deinen Traum, lebe dein Leben. Du bist der Maßstab für das Richtig und Falsch in deinem Leben. Aber das stimmt halt nicht. Weil wir sind als Porträts Gottes geschaffen, als seine Ebenbilder. Und wir lehnen uns hier bewusst gegen Gott und seine Autorität auf. Gott, der als unser Schöpfer viel besser weiß, was gut für uns ist. Wir sind oft schuldig und auch dadurch auch oft ziellos. Wir erleben Unruhe und eine Sehnsucht nach mehr. Und das tun wir auch noch als Christen, auch wenn wir Gott erlebt haben und es eigentlich besser wissen. Wir schaden uns selber mit unserer Rebellion und wir tun Gott weh. Einerseits, weil wir ihn ablehnen, mit ihm, mit unserem Handeln und Denken zu verstehen geben, dass wir ihm nicht vertrauen. Dass er es nicht wert ist, dass man auf ihn hört, dass wir ihm nicht glauben, dass er es gut mit uns meint, obwohl wir in der Fläche stehen und singen, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Und andererseits tun wir ihm weh, weil er in seiner Liebe mit uns leidet. Er leidet, wenn er sieht, wie seine Geschöpfe Wege einschlagen, die zerstörerisch sind, die uns von ihm trennen, die uns das Leben nicht geben, sondern nehmen. Und Gott liebt uns. Er liebt uns wirklich, er will für uns, dass wir leben. In Hesekiel 33,11 lesen wir, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen, warum wollt ihr sterben? Lehnen wir uns Gott gegenüber auf, dann trennen wir uns selbst von der Quelle des Lebens. Und ja, biologisch leben wir noch, das stimmt schon, ich bin hier. Aber geistlich gesehen sind wir ohne Gott tot. Wir sind tot in unserer Sünde, in unserer Auflehnung, nicht weil Gott irgendwann kommen wird und sagt, Hammer drauf und vorbei so, ne? Nein, wir sind tot, weil wir in unserer Auflehnung uns selber von Gott, der das Leben schenkt, trennen. Und wo kein Leben ist, wo, was bleibt dann noch übrig als Tod? Und seht ihr, als Jesus am Kreuz hing, als er am Kreuz gegangen ist, dann ist das, was er getragen hat, was er weggenommen hat. Manchmal denken wir, das sind nur so, ja, die Lügen, die wir gesprochen haben oder die einzelnen Dinge, die irgendwelche selbstsüchtigen Gedanken und sonst was, die Strafe dafür, denken wir. Aber was er wirklich getragen hat, ist, er erlebte dort nicht nur Verrat, Misshandlung, Ungerechtigkeit, er erlebte die Gottverlassenheit. Er erlebte diese Trennung von Gott, die dadurch kommt, dass seine Schuld auf ihm liegt, unsere Schuld auf ihm lag. Er, der die innigste Gemeinschaft mit dem Vater gelebt hat, der nicht nur auf Erden, sondern bereits vor Beginn der Zeit diese Gemeinschaft gelebt hat, der selbst gesagt hat, der Vater und ich sind eins. Er lebte in seinem Tod die Verlassenheit, die Abgeschnittenheiten vom Leben. Matthäus 27, 45 bis 46. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Ich kann das nicht aussprechen. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat die Trennung von Gott, der die Quelle des Lebens ist, auf sich genommen, damit wir diese Trennung nicht länger tragen müssen. Und vielleicht sagt ihr, diese Trennung, ja, das ist ein theologisches Konzept, was man in der Kirche immer allem weiß machen möchte. Aber wenn wir ehrlich sind, kennen wir sie. Wir kennen die Zerrissenheit in uns. Wir kennen die Sehnsucht nach mehr. Wir kennen den ungestellten Hunger. Wir kennen die Frage nach dem Sinn, die Sorge um die Zukunft, die Angst vor dem Tod, ja, die Unruhe, die uns treibt und immer mehr nach Leben suchen lässt. Ja, in all den Dingen, die wir anstreben. Ja, die Unruhe, die schreit, weil wir es doch nicht finden. Die Sucht, das Treiben, die Wut. Und das ist die Dunkelheit in dir und mir. Das ist der dunkle Hintergrund. Es ist die Versagen, die Realisation, dass ja, ich tue immer wieder Gutes, aber ich lasse auch oft Gelegenheiten aus, Gutes zu tun. Ja, ich bin oft liebevoll, aber ich spreche auch harsche Worte. Ich habe nicht immer reine Gedanken. Ich bin oft egoistisch. Ich weiß, was im Moment richtig wäre, wie ich meine Zeit gut, Gott ehrend nutzen könnte und tue es doch nicht. Und ich habe keine Hoffnung, aus diesem Zyklus selber irgendwie rauszukommen. Ich kann es nicht. Ich will es anders und ich will es besser, aber ich kann es nicht. Und ich glaube, ich bin nicht allein mit diesem Gefühl. In Römer 7 lesen wir, dass Paulus schreibt, wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Ich liebe Gottes Gesetz vom ganzen Herzen. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Eine harsche Realität. Vielleicht nicht das, was ihr heute Morgen hören wolltet. Aber mein Ziel ist es nicht, euch ein schlechtes Gewissen zu machen und euch zu sagen, ja, ihr seid total mies und jetzt geht's, ne? Nein. Mein Ziel ist es, vor diesem Hintergrund, vor der ehrlichen Anerkennung unserer Dunkelheit Gottes Liebe und Gnade zu sehen. Ein Stückchen weiter, ein Stückchen tiefer zu erfassen, wovon Jesus uns befreit hat. Was er wirklich in als Veränderung in uns gebracht hat, ja, damit wir wirklich in Dankbarkeit und Lobpreis vor ihm, im Staunen uns vor ihm beugen. Wir müssen uns unserer Dunkelheit stellen, sie nicht leugnen und nicht beiseite schieben, sondern ehrlich beim Namen nennen. Denn wenn wir uns ihr stellen, dann erfassen wir wirklich, was die Hoffnung der Auferstehung ist. Weil wir hier nicht stehen bleiben. Weil wir nicht an diesem Punkt der Dunkelheit und der Angst und der Zerrissenheit bleiben, sondern weil die Auferstehung uns Hoffnung schenkt, Leben schenkt, Vergebung schenkt, Neuanfang schenkt, weil die Auferstehung alles verändert. Und ich habe oft in meinem Leben auf diesen Punkt erreicht, wo ich selber mich selbst verzweifelt bin. Gerade in den letzten 2 Wochen habe ich tatsächlich sehr viel damit gerungen. Ich hatte mir ein paar Dinge vorgenommen, wo ich mein Leben bessere Strukturen geben wollte und habe einfach hart immer wieder drin versagt. Ja, ich habe mit Dingen gekämpft in mir und manchmal habe ich aufgehört zu kämpfen, weil ich einfach nicht dachte, dass es irgendwie besser wird. Und ich wusste, ich sollte zu Gott kommen mit allem. Ich wusste, ich würde bei ihm Frieden finden. Aber ich habe das schon häufig erfahren. Aber irgendwie habe ich doch versucht, es auf meine Art und Weise zu machen und mich in andere Dinge geflüchtet. Ich habe die Unruhe und Unzufriedenheit beiseite geschoben. Und da hing ich fest, bei diesem dunklen Hintergrund. Und erst als ich schließlich aufgab, vielleicht das ist das beste Wort dafür, als ich aufgab, es selber zu versuchen und mich Jesus wieder hingab, mit ehrlichem Herzen zu ihm kam und gesagt habe, Gott, ich kann das nicht aus mir und ich versuche es gerade trotzdem aus mir, obwohl ich weiß, dass ich es nicht aus mir kann. Herr, und ich brauche dich. Da habe ich Frieden gefunden. Denn er erinnerte mich daran, was seine Auferstehung ganz persönlich für mein Leben bedeutet. Er erinnerte mich, dass ich in ihm Hoffnung habe. Wenn er den Tod besiegt hat, kann er auch alles andere in mir besiegen. Ich muss nicht auf meine eigene Kraft hoffen, ich darf auf seine Kraft hoffen. Er erinnerte mich, dass ich in ihm neues Leben habe und ich dieses neue Leben nicht zerstören kann, weil er es mir in seiner Auferstehung geschenkt hat. Er erinnerte mich, dass ich in ihm Vergebung habe, weil er Sünde, Tod und Teufel besiegt hat und die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Er erinnerte mich, dass ich in ihm Frieden habe, Heimat. Ich muss nicht irgendwie, nur weil ich schon lange Christ bin, perfekt sein, zu ihm zu kommen. Ich darf einfach zu ihm kommen. Er sitzt zu Rechten Gottes und nimmt jeden auf, der seinen Namen anruft. Und nichts, was ich tue, kann das wegnehmen. Und dieses Geschenk der Gnade bedeutet nicht, dass ich jetzt plötzlich perfekt leben und nie mehr versage. Nein, sondern dieses Geschenk der Gnade Gottes wartet jeden Tag neu auf mich. Und ich darf aus dieser Gnade leben. Er selbst wohnt in mir. Der Heilige Geist, Gott in uns, wirkt in mir. Der gleiche Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, wirkt in mir und dir, wenn du dieses Geschenk der Gnade annimmst. Wie gut ist das zu hören? Wie schön ist es im Angesicht meiner Dunkelheit, doch Gottes Licht zu sehen, die meine Dunkelheit in Licht verwandelt. Und es ist immer alles sein Wirken, seine Kraft, niemals ich. Mein Herz findet Ruhe in ihm. Ich darf in seinem Licht leben, nicht wegen mir, sondern wegen ihm, was er getan, wegen seiner Liebe. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Das ist die frohe Botschaft, die ich selber in den letzten Tagen wieder in mein Leben gesprochen bekommen habe von ihm. Es ist die frohe Botschaft, die ich auf dieser erwähnten Hochzeit meinem Gegenüber weitergeben durfte. Ja, aus dir heraus, aus gutes Leben, wird nie reichen. Aber du brauchst es nicht erreichen, weil Jesus für dich gestorben und auferstanden ist. Es ist die frohe Botschaft. Ja, die Christen seit über 2000 Jahren verkünden. Und ich hoffe auch, dass es die Botschaft ist, die dein Herz heute anspricht und jeden Tag neu erfüllt. Am leeren Grab erfahren wir Trost. Am leeren Grab erfahren wir Neubeginn immer und immer wieder. Bei Jesus erleben wir unendliche Geduld und eine Kraft, die so viel größer ist als unsere. Dort können wir sagen, ja, ich habe versagt. Ich werde niemals gut genug sein, um Gottes Maßstab zu entsprechen. Ich werde immer und immer wieder schuldig werden. Und wir müssen es nicht abtun. Wir müssen es nicht schönreden. Ich muss es nicht irgendwie selbst damit klarkommen. Sondern ich darf diese zerbrochenen Stücke meines Herzens ans Kreuz bringen. Ich darf es zu ihm bringen und in der Auferstehung Jesu Erneuerung erfahren. Jesus lebt. Die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Er lebt. Und weil er lebt, erleben auch wir Vergebung. Weil Christus unsere Schuld getragen hat, weil sie ihn nicht besiegt hat. Erst weil er lebt, werden wir reingewaschen bei ihm und dürfen neues Leben erfahren. Ich habe Hoffnung, weil Jesus mir in seiner Liebe zugesprochen hat, dass er größer ist als alles andere. Er ist größer und mächtiger als mein Versagen, als mein Zerbruch und meine Sünde. Und er spricht das jedem Einzelnen von uns zu. Er hat den Tod besiegt und er ist auch Sieger in mir. Er hat sein Wort gehalten und wird es weiter tun. Ich habe Frieden, nicht in irgendetwas, was ich tue oder vollbringe, sondern in den Zusagen und in der Gegenwart Gottes. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, wird ewiges Leben bekommen. Wer an mich glaubt, hat neues Leben. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Römer 10, Vers 9. Also bring dein Versagen ans Kreuz, bring deine Sorgen, deine Ängste, deine Verzweiflung vor ihm. Er wird es tragen und er wird die Dunkelheit in Licht verwandeln. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Und darin können wir jubeln und feiern. Im Angesicht unserer eigenen Dunkelheit strahlt Gottes Licht. Das Kreuz war einst ein Zeichen der Folter. Ein Symbol des grausamsten Todes, der existierte. Und jetzt tragen viele von uns es um unserem Hals. Jetzt hängt es hier. Das leere Kreuz als Zeichen unserer Hoffnung. Das leere Kreuz, das leere Grab, die dunkelste und hellste Stunde von Jesus Leben auf Erden überlappen sich hier. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen. Und diese Welt wird sich freuen. Und ihr werdet trauern. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und so kann ich dich heute nur ermutigen. Stell dich der Dunkelheit in deinem Herzen ohne Ausreden, ohne schöne Sprüche, offen und ehrlich und bringe sie vor Gott. Zum ersten oder zum 5000. Mal. Denn bei Jesus wird deine Dunkelheit in Licht verwandelt. Genauso wie Jesus nicht tot blieb, sondern auferstanden ist, erhältst du bei ihm neues Leben. In ihm findest du Vergebung, Hoffnung, Frieden. In Jesus Christus, unserem auferstandenen Herr. Denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann werden wir mit Paulus sagen, wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Amen.